Ja, als ich auf dem Plan gesehen habe, dass ich für heute eingetragen bin zum Predigen, da war ich so die letzte Zeit so ein bisschen hin und her gerissen. Ich dachte ja, okay, worüber predigst du an Karfreitag? Und ich dachte, okay, man kann vielleicht darüber predigen, ein besonderes Ereignis vielleicht in diesem Zusammenhang nehmen und dort intensiv darauf eingehen. Und ich habe dann aber auf der anderen Seite auch nochmal mehrfach diese ganze Begebenheit durchgelesen, von dem Beschluss von Judas, Jesus zu verraten, bis hin zur Grablegung Jesu. Und mir ist es einfach so wichtig geworden, nochmal das Ganze einfach mal im Zusammenhang zu sehen und zu hören. Oft hören wir das so, vielleicht Predigten oder auch am Abend mal etwas, wir haben es heute in der Anbetung ein bisschen gehört, einige Textstellen. Martin hat einiges gesagt, das sind immer so stückweise Sachen, die auch wichtig und gut sind, keine Frage. Aber dieses nochmal so einen Zusammenhang zu lesen oder zu hören, das macht irgendwie nochmal einen anderen Eindruck. Und dann sieht man einfach, was einfach dort geschehen ist in diesen zwei Tagen, an dem Donnerstag, an dem Freitag oder dann bis zur Grablesung Jesu. Deswegen wollte ich heute einfach versuchen, nicht intensiv vielleicht auf etwas einzugehen, diese zwei Kapitel mit euch durchzugehen und einfach so zu lesen, diese ganzen Abschnitte und dann immer wieder so ein paar Gedanken dazu sagen. Wir finden diese Begebenheiten in allen vier Evangelien, in Markus, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Die Begebenheiten, die dort erzählt werden, die ergänzen sich oder einige Informationen finden wir nur in einigen Evangelien, in anderen werden sie ausgelassen. Ich möchte einfach heute mit euch zusammen aus dem Matthäus-Evangelium lesen. Ich möchte zunächst einmal starten mit einer anderen Bibelstelle und zwar aus 1. Korinther 1, Vers 18. 1. Korinther 1, Vers 18, da sagt Paulus, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Und dann noch die Verse 22 bis 24 im gleichen Kapitel. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis, und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also hier, ja, diese Worte, die scheiden oder unterteilen die Menschheit in zwei Gruppen. Zum einen für die Menschen, für die das Wort vom Kreuz eine Torheit ist. Torheit bedeutet Dummheit, würden wir heute sagen, oder mangelnde Klugheit oder Unvernunft. Und auf der anderen Seite die Menschen, die diesem glauben, die Jesus glauben, dem Wort Gottes glauben und glauben, was da geschehen ist und dieses vielleicht auch persönlich für sich angenommen haben. Wir haben gelesen hier von den Juden, für sie war es ein Ärgernis, ja noch viel mehr. Sie waren so böse oder so verärgert und so Jesus Feind gegenüber, dass sie ihn sogar gekreuzigt haben. Für die Griechen, die nach Weisheit gefragt haben, für die war es wichtig, etwas Neues zu erfahren und einfach so dieses im Kopf, diese Weisheit, diese Philosophie zu haben, für sie war es einfach Torheit, wie kann das irgendwie, es geht doch nicht, er sagt, er ist Gott und so weiter, für sie war es einfach Torheit, es war Dummheit, was dort gesagt wurde, aber für Paulus war es einfach wichtig, den gekreuzigten Christus zu verkündigen. Ich habe mir so die Frage gestellt, ja, wie hätte man Christus dann anders verkündigen können? Man hätte zum Beispiel Christus auch verkündigen können als einen, der aus Wasser Wein macht oder als ein Christus, der aus wenigen Broten und Fischen viele Menschen speisen kann, als einen, der die Blinden sehend macht, die Lahmen gehend macht, als einen, der die Toten auferweckt und viele andere Dinge und Wunder, die Jesus getan hat, so einen Jesus predigen, der Wunder tut, kann man ja natürlich auch. Aber für Paulus war es wichtig, den Christus zu predigen, der gekreuzigt ist. Darauf wollte Paulus seinen Fokus setzen, weil das ist ja das Eigentliche, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist, um dieses Erlösungswerk zu vollbringen. Das, was dort jetzt geschehen ist, was wir gleich zusammen lesen wollen, das war das Eigentliche, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist. Lasst uns dann aufschlagen, Matthäus Kapitel 26. Es ist jetzt ja vielleicht ein bisschen sportlich, zwei Kapitel, aber ich schaue mal, dass wir das irgendwie hinkriegen, auch zeitlich. Matthäus 26, die Verse 14 bis 16. Ich werde mal so die einzelnen Abschnitte lesen und dann ein paar Gedanken dazu äußern. Ich kann nicht intensiv darauf eingehen. Man kann natürlich noch viel mehr dazu sagen, aber das würde dann einfach wirklich zu viel werden. Für mich ist einfach wichtig, dass wir das nochmal im Zusammenhang so lesen und dass es für uns, für euch, für dich persönlich nochmal wichtig wird, vielleicht wie das einfach so im Zusammenhang war. Weil ich weiß nicht, wie ihr das so handhabt zu Hause, vielleicht bei diesen großen Festen an Weihnachten, Ostern oder auch am Pfingsten, ob ihr vielleicht persönlich nochmal diese ganze Geschichte durchlest oder als Familie. Und ich dachte, ja, ich glaube, es gibt keine bessere Möglichkeit, einfach das an Karfreitag zu lesen, weil das feiern wir und da, wenn wir einfach da diesen Zusammenhang haben, dann ist es, glaube ich, ganz gut, dann verstehen wir das umso besser. Matthäus 26, 14 bis 16. Da ging einer von den Zwölfen mit Namen Judas Iskariot hin zu den Hohepriestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn verriete. Habt ihr euch auch mal vielleicht die Frage gestellt, warum musste Judas Jesus verraten? War das etwa so, dass Jesus irgendwo versteckt gehalten wurde, so wie David damals vor dem König Saul sich verstecken musste, um sein Leben fürchten musste? Jesus sagt das ja auch später selber, da lesen wir nachher später, ich war in der Öffentlichkeit, ich habe im Tempel gelehrt, ich lebte unter euch und ihr habt mich nicht gefangen genommen. War ja nicht so, dass Jesus irgendwo versteckt war, an einem besonderen Ort, den dann nur einer von den Zwölfen wusste und Jesus und Judas geht jetzt hin und sagt, pass auf, ich weiß, wo Jesus sich aufhält, wo er sich versteckt, gib mir diese 30 Silberlinge oder was wollt ihr mir geben und dann verrate ich euch den Ort und dann könnt ihr ihn schnappen. So war es ja nicht. Und immer wieder lesen wir davor in den Begebenheiten, wo Jesus mit den Pharisäern war. Am Anfang lesen wir, dass sie erstmal Ärgernis an Jesus genommen haben, dass sie ihn versucht haben. Und später einfach, wo das Ganze so weit gekommen ist, dass sie dann zusammenkamen und den Beschluss gefasst haben, dieser Jesus ist uns ein Dorn im Auge. Wir müssen ihn entfernen, wir müssen ihn töten. Aber wir lesen auch ganz oft, aber sie hatten Angst vor dem Volk. Oder sie fürchteten sich vor dem Volk, weil wir wissen, dass ein Volk, wir lesen es auch später, dass ein Volk eine große Macht haben kann. Wenn ein Volk sich zusammenrafft, oder wir sehen das auch zum Beispiel bei Demonstrationen jetzt in Frankreich, wenn das ganze Volk oder viele Menschen demonstrieren, das Volk hat eine gewisse Macht. Und man wollte keinen Tumult, man wollte es möglichst still und heimlich tun, dass es nicht so an die große Glocke gerät, dass keine großen Proteste und Demonstrationen entstehen, dass keine Unruhe, kein Getümmel entsteht. Deswegen musste das irgendwie alles so still und leise und heimlich geschehen. Auf der anderen Seite war das natürlich auch so, damit die Schrift erfüllt würde, Sacharja zum Beispiel, der Prophet, der prophezeit, wie es werden wird, wie Jesus verraten wird, dass er für 30 Silberstück oder Silberlinge verraten wird, damit die Schrift erfüllt würde. Das war das eine. Und zum anderen, einfach die Zeit war noch nicht gekommen, dass Jesus verraten werden musste und es sollte möglichst still und leise und heimlich geschehen. Also nicht so groß, dass das ganze Volk auf einmal anfängt zu rebellieren. Wir lesen weiter ab Vers 17. Aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und fragten, wo willst du, dass wir dir das Passahlamm zum Essen bereiten? Er sprach, geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Ich will bei dir das Passa feiern mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder Einzelne ihn zu fragen, Herr, bin ich's? Er antwortete und sprach, der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach, bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm, du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Wir hatten hier gelesen, aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote. Das war ein Fest, oder man nannte es auch dann Passafest. Dieses Fest ging 8 Tage lang. Und zu diesem Fest, das einmal im Jahr stattfand, kamen ganz viele Menschen, ganz viele Juden aus den umliegenden Regionen. Sie kamen nach Jerusalem. Und man sagt, es kam in dieser Zeit, wo das Passafest gefeiert wurde, es kam bis zur 10-fachen Menge an Menschen nach Jerusalem, wie dort wohnten. Das heißt, wenn, ich sage mal, 20.000 dort leben würden in Jerusalem, wären 200.000 Menschen, die sich dann in Jerusalem befanden. Also es war eine sehr große Menschenmenge dort. Und es war so, dass die Juden damals verpflichtet waren, einen Pilger, das heißt jemand, der zu diesem Fest gekommen ist, aufzunehmen und ihn zu beherbergen. Aber auch da reichte der Platz nicht. Und so war das oft so, dass die Menschen dann irgendwo einfach kampiert haben und sich irgendwo niedergelassen haben, da wo Platz war. Also die ganze Stadt war sehr voll. Die Menschen, die zu diesem Passafest gekommen waren. Und Jesus, der feierte auch dieses Fest, nicht zum ersten Mal. Und Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, beauftragt sie und sagt, geht hin und geht zu einem Ort. Oder sie fragen ihn, Meister, wo sollen wir diesmal dieses Abendmahl feiern und das Passahlamm feiern? Und Jesus hat alles soweit vorbereitet. Und ich weiß es nicht, ob Jesus das vielleicht vorher abgesprochen hat oder ob das hier wieder wie ein Wunder ist, dass Jesus einfach einen Menschen irgendwo hat, der einen Raum frei hat. Es war, glaube ich, auch damals nicht einfach, einen Platz zu finden, weil viele Leute waren ja da. Und hier war ein Platz da, wo Jesus mit seinen Jüngern dieses Passahlamm feiern sollte. Er schickt seine Jünger hin und sagt, bereitet das Passahlamm vor. Und so haben es die Jünger gemacht. Sie fanden tatsächlich diesen Mann, der dort war, und haben alles vorbereitet. Und es war so, an diesem Passafest hat man, oder an diesem Fest der ungesäuerten Brote, da hat man wirklich auch Brote genommen. Die waren ungesäuert. Das ist ja ein Bild, oder dieses Passafest zeigt ja oder deutet auf die Begebenheit hin, wo das Volk Israel damals in der ägyptischen Gefangenschaft war und wo sie durch Mose dann hinausgeführt wurden. So wie das Volk damals keine Zeit hatte, vielleicht gesäuertes Brot, das man ansetzen konnte, dann zu backen. Und so hat man ungesäuertes Brot genommen, das war ein bisschen einfacher und schneller, ein Zeichen dafür, dass alles schnell gehen musste. Und so hat man damals auch ungesäuertes Brot genommen, einfach um das so ein bisschen nachzuvollziehen, nachzuempfinden, wie die Menschen damals aus Ägypten ausgezogen sind. Und so war das auch hier, man hatte Brot. Und zu diesem Passafest gehörten auch Wein. In 2. Mose 12 finden wir diese Begebenheit, wo Gott das dem Volk Israel damals befiehlt, dass sie das Passa zusammen feiern sollten. Und da ist einfach auch genau beschrieben, wie sie es feiern sollten. Und dann haben wir hier gelesen, es ist eigentlich ein schönes Fest. Sie denken daran, wie das Volk ausgezogen ist. Und dann finden wir auf einmal so einen Stimmungswechsel irgendwie. So auf einmal sagt Jesus etwas, was auf einmal so die Stimmung trübt. Wir haben hier gelesen und Jesus sagt, als sie dann zu Tische saßen und gegessen haben, sagt Jesus, er antwortete und Jesus sagt, und sie, und am Abend, Moment, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Ich dachte so, ja Jesus, irgendwie passt das nicht. Ihr seid am Feiern, das Passafest, man freut sich über diesen Auszug aus Ägypten und jetzt auf einmal so eine Trübung der Stimmen und Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Und interessant finde ich auch, dass sie sich dann fragen, ja, Frau, oder fragen Jesus, bin ich es? Ja, weiß man es dann nicht, ob man es selber ist? Und sie fragen, Jesus, bin ich es? Jeder fragt Jesus und Jesus sagt, derjenige, der das Brot mit mir in die Schüssel taucht, der ist es, der mich verraten wird. Und auch Judas fragte, bin ich es, Herr? Und Jesus sagt zu ihm, du sagst es. So wie damals bei dem Passafest auch Brot genommen wurde, in diesem Fall ungesäuertes Brot, und auch Wein gab es auch in diesem Passafest. Genauso nimmt Jesus und macht hier etwas, was bis jetzt kein Mensch gemacht hat und auch Jesus zum ersten Mal macht. Wo sie zusammensitzen, sagt Jesus, er nimmt das Brot, er dankt dafür und er bricht es und sagt, dieses Brot, das ist mein Leib. Das hat Jesus bisher nie gemacht. Sie haben sicherlich nicht das erste Mal Passafest zusammen gefeiert, aber hier ist etwas Besonderes, wo Jesus sagt, nicht, das Passafest ist, oder nicht das Passalam ist das Wichtige, sondern ich bin das Passalam. Und später in den Briefen schreibt auch Paulus davon, dass Jesus unser perfektes Passalam ist. Jesus nimmt das Brot, bricht es und gibt ihnen und sagt, nehmt und esst. Und genauso wie es auch beim Passafest war, nimmt Jesus auch wieder diesen Wein und gibt ihn den Jüngern und sagt, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Das ist mein Blut des neuen Bundes, es ist ein neues, etwas Neues beginnt in diesem Moment. Und Jesus sagt dann auch, ich werde nicht mehr mit euch das Passafest feiern, bis ich eines Tages in meines Vaters Reich mit euch das Passafest feiern werde. Ich glaube, die Jünger haben es bis hierhin nicht verstanden, was es genau bedeutet. Was Jesus damit meint, das ist mein Leib. Sie haben es einfach gemacht, aber die tiefe Bedeutung davon haben sie nicht verstanden. Und als sie das zusammen gefeiert hatten, haben sie ein Loblied gesungen. Das waren dann meistens Psalmen, die man gesungen hatte. Und dann hatten wir gelesen, dass sie hinausgingen an den Ölberg. Wir haben auch gerade nach dem Abendmahl ein Lied gesungen und eine Strophe gesungen. So haben es damals auch die Juden gemacht, nachdem sie das Passafest gefeiert hatten oder da, wo sie das gefeiert haben. Lasst uns ab Vers 31 bis 35 weiterlesen. Und sie gingen hinaus an den Ölberg und dann heißt es weiter, da sprach Jesus zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten, in Sacharja steht das, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Jesus sagt ihnen voraus, was als nächstes geschehen wird. Und er bezieht sich hier, damit auch die Schrift erfüllt wird, damit eine Prophezeiung von Jesaja in Erfüllung geht. Er sagt, da heißt es, sie werden den Hirten schlagen und die Schafe werden auseinanderlaufen. Denn Schafe, sie brauchen einen Hirten. Genauso bezog das Jesus auf sich und auf seine Jünger. Und Petrus natürlich, der immer einer der Ersten war, sagt, auch wenn alle Ärgernis nehmen an dir, ich werde es nicht tun. Ich fand das hier interessant, dass es hier auch dieses Wort Ärgernis, das Wort Ärgernis steht. Wir hatten vorhin gelesen in 1. Korinther, dass Jesus Christus für die Juden, oder das Wort vom Kreuz ist für die Juden ein Ärgernis. Und Jesus sagt, ihr werdet auch Ärgernis nehmen an mir. Petrus sagt, nee, auf gar keinen Fall, ich bin sogar bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Und nicht nur er sagte es, sondern auch die anderen Jünger. Und Jesus sagt, in dieser Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Was geschah als nächstes? Ab Vers 36. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, setzt euch hier, solange ich dorthin gehe, um zu beten. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin und betete und sprach, mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn tränke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, er ist da, der mich verrät. Jesus kommt in den Garten Gethsemane. Es ist für Jesus hier ich glaube, mit die schwierigste Zeit oder sogar die schwierigste Zeit in seinem Leben. Wir haben gelesen, er kommt mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane und er fängt an zu trauern. Und manchmal denkt man so vielleicht, okay, ja, Jesus ist Gottes Sohn und ja, das, was ihm so bevorsteht, diese ganze Geißelungen, diese Verspottungen und dieser ganze Leidensweg, das ist doch für ihn irgendwie eigentlich kein Problem, weil er weiß ja vielleicht, dass er auferstehen wird und er macht das irgendwie so mit links. Aber nein, ich glaube, hier sehen wir ganz deutlich oder ganz stark, dass Jesus uns sich hier zeigt als Menschensohn, dass er doch ganz Mensch war und dass er das nicht einfach so irgendwie durchstehen kann und so einfach an sich vorübergehen lassen kann, dass es ihn irgendwie nicht unberührt lässt, sondern dass es ihm wehtut. Dass er wirklich, wie es hier heißt, und er fing an zu trauern und zu zagen. Es ist nicht einfach nur, dass er ein bisschen traurig war, es hat ihn wirklich niedergemacht, es hat ihn wirklich zu Boden geschmissen. Und es heißt sogar hier, da sprach Jesus zu ihnen, er sagt es ihnen sogar, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Also in den schwierigsten Momenten seines Lebens, wo Jesus wirklich so, nicht mal bei der Versuchung, wo Jesus 40 Tage in der Wüste war und versucht wurde, da lesen wir, dass er so vielleicht so gezagt oder so verzagt war. Aber hier lesen wir, er sagt, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Ich weiß nicht, wie man das so erklären kann oder in Worte fassen kann, wenn eine Seele betrübt ist bis zum Tod. Vielleicht ist das so wie bei den Propheten, zum Beispiel bei Jeremia, wo er einfach schon so fertig war, er sagt, ich möchte nur noch sterben. Wenn man wirklich völlig am Ende ist und so betrübt oder so ging es Jesus in diesem Moment. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, wacht mit mir, verbringt diese Zeit mit mir oder geht das mit mir durch und schlaft nicht, sondern fühlt das irgendwie mit oder begleitet mich in dieser Situation. Jesus ging dann ein Stückchen weiter, nahm einige Jünger mit sich und er betete zu seinem Vater. Und in den Worten oder die Worte, die er sagte, daraus können wir einfach entnehmen, das, was ich schon gesagt habe, dass es für ihn nicht einfach leicht war, dass er das so einfach so, mache ich mal eben, dass es so mal eben war. Nein, er sagt, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Was ist dieser Kelch, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht? Denk mal, zum einen dadurch, dass Jesus wirklich auch ganz Mensch war, auch die ganzen Schmerzen, diese Geißelungen, diese Verspottung, dieses Niedermachen, dieses Bespucken und Schlagen, die Dornenkrone und dann letztlich der Tod am Kreuz, das war die eine Seite. Aber zu diesem Kelch, meine ich, gehört auch dieses Verlassensein von Gott. Er sagt ja auch später, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auf der anderen Seite, oder dann noch zusätzlich kommt hinzu, Jesus sagt, er hat unsere Krankheit und unsere Sünden auf sich genommen. Ich denke mal, das war das, was so am schwierigsten oder das, was Jesus am meisten wehgetan hat oder ihn am meisten so irgendwo belastet hat, dass er von Gott, von seinem Vater verlassen werden würde und dass er die Schuld und die Krankheit der Menschen auf sich trug. Vielleicht waren es einfach noch andere Dinge, die vielleicht uns die Bibel nicht beschreibt. Ich denke mal, wir können das nicht vollends begreifen, was da, sag ich mal, in diesem unsichtbaren Bereich passiert ist. Das, was sichtbar ist, das beschreibt uns die Bibel, das war tragisch, das war schlimm, aber ich will das nicht irgendwie kleinreden, aber das war nicht die erste Kreuzigung, die geschah, auch bei den Römern nicht, das war für die oft Routine und dass Menschen so gelitten haben, sicherlich auch, aber das war sicherlich auch schwierig für Jesus, körperlich auf jeden Fall, auch vielleicht so seelisch, psychisch, aber ich denke, was sich einfach überwiegt oder was für ihn wirklich das Schwierigste war, dieses Verlassensein von seinem Vater in dem schwierigsten Moment seines Lebens, wo er die Schuld von allen Menschen, von dir und mir und die Krankheit auf sich genommen hat. Und er betet hier dreimal, lesen wir, dass er dreimal hingeht und betet und die gleichen Worte sagt. Es ist nicht nur einmal, wie gesagt, hieraus entnehmen wir, dass es für Jesus nicht mal so eben war. Dreimal geht er hin und sagt die gleichen Worte, wenn es möglich ist, wenn es einen anderen Weg gibt, der vielleicht nicht so schwer ist, der vielleicht einfach ist, so will ich ihn gerne tun, aber weil es keinen anderen Weg gibt, weil es Gott dein Vater, weil es der Wille des Vaters ist, so will ich deinen Willen, Vater, tun. Und die Jünger schliefen, man kann es vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen, wenn man so vielleicht die ganze Nacht irgendwo da ist, den ganzen Tag durch die Hitze, man wird einfach müde und schläfrig und jetzt sollen sie wachen, sitzen da und warten auf Jesus. Und Jesus sagt, wacht und betet mit mir und sie schlafen trotzdem ein. Das Interessante ist auch, was Jesus hier sagt, wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt oder nicht in der Anfechtung fallt, sondern als Sieger hervorgeht. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wir wollen vielleicht etwas manchmal, wir wollen vielleicht das Gute und Petrus wollte Jesus ja auch nicht verraten. Er sagt, ich nicht, vielleicht die anderen und die sagen, nee, wir werden es auch nicht tun. Also der Geist ist willig, der Wille ist da, man will es, aber wir sehen, dass unser Fleisch oft schwach ist. Das, was wir wollen, das können wir nicht immer tun, weil unser Fleisch schwach ist und sündig ist. Jesus sagt, wacht und betet, dass ihr nicht in der Anfechtung fallt. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, er ist da, der mich verrät. Ab Vers 47 weiter. Und als er noch so redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den Hohepriestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den ergreift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund, dazu bist du gekommen. Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schickte? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar, ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen. Habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber das alles ist geschehen, damit erfüllt würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Jetzt war die Stunde da. Judas, der Verräter, der zwischenzeitlich weggegangen war, sich entfernt hatte und zu den Hohepriestern und zu den Ältesten des Volkes ging und gesagt hat, okay, jetzt ist eine gute Gelegenheit, um Jesus gefangen zu nehmen. Sie haben Soldaten oder sie haben noch, sie haben einige Kriegsleute hinzugezogen und sind dann Jesus ausgezogen oder sind dann in den Garten Gethsemane gekommen, um Jesus gefangen zu nehmen. Und es sieht so aus, als ob Jesus sagt, ihr seid ausgezogen wie gegen einen Schwerverbrecher, der eine große Armee hinter sich hat und jetzt geschieht ein großer Kampf und in der Hoffnung, dass ihr irgendwie gewinnt. Jesus sagt, ich bin alleine, ich bin ein friedlicher Mann, ich habe nie jemandem etwas Böses getan, ich war auch nicht irgendwie gewalttätig und ihr zieht aus wie gegen einen Räuber. Das Interessante ist auch, dass Judas hingeht und ihn mit einem Kuss verrät. Da kann man sich auch vielleicht die Frage stellen, ja, wieso kannten die denn Jesus nicht? Ich kann es nicht genau sagen, warum. Zum einen natürlich, weil die Schrift erfüllt werden müsste, weil es heißt, damit, wie Jesus gesagt hat, damit die Schriften der Propheten erfüllt werden müssen, dass er durch einen Kuss, der eigentlich ein Zeichen von Begrüßung, von Versöhnung, von etwas Schönem ist, jetzt wird dieser Kuss ein Zeichen des Verrats und des Verrats und der Verleugnung und ja, irgendwie um jemandem etwas Schlechtes zu tun. Und das Interessante ist auch hier, dass wo Petrus dem einen das Ohr abgehauen hat, in den anderen Evangelien berichten davon, dass es Petrus war, Jesus nimmt in dieser Situation, wo er so verzagt war, so am Boden war, nimmt und heilt diesem Knecht das Ohr. Jesus hätte vielleicht auch sagen können, es geschieht dir recht, nicht nur das Ohr, vielleicht auch den ganzen Kopf hätte er treffen müssen, aber nein, Jesus nimmt hier und heilt ihm sein Ohr. Auch hier wieder so ein Wunder, das Jesus getan hat. Ab Vers 57 weiter. Die aber Jesus ergriffen hatten, führten ihn zu dem Hohepriester Kaiphas, wo die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm von ferne bis zum Palast des Hohepriesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten, um zu sehen, worauf es hinaus wollte. Die Hohepriester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten. Und obwohl viele falsche Zeugen hinzutraten, fanden sie doch nichts. Zuletzt traten zwei herzu und sprachen: Er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen aufbauen. Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Und der Hohepriester sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert. Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie antworteten und sprachen: Er ist des Todes schuldig. Da spieen sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Weissage uns, Christus, wer ist, der dich schlug? Hier wird Jesus dann vor Kaiphas, vor den obersten Hohepriester gebracht, und die Schriftgelehrten und die Ältesten des Volkes kommen zusammen, um hier Jesus zu verhören. Es war in diesem Moment kein politisches Verhör, sondern es war ein religiöses Verhör, denn in den Augen der Juden hat Jesus sich als Sohn Gottes ausgegeben. Er hat das auch gesagt, dass er Sohn Gottes ist, und das war für sie Gotteslästerung. Und wir lesen im Alten Testament in 3. Mose 24, Vers 16, da lesen wir, dass derjenige, der den Namen Gottes lästert, darauf steht die Todesstrafe, er soll gesteinigt werden. Und sie haben jetzt einen Grund gesucht, um Jesus irgendetwas anzukreiden, und wenn es vielleicht nur etwas wäre, vielleicht eine Kleinigkeit, dann würde er vielleicht eine andere Strafe bekommen, aber es sollte möglichst eine Beschuldigung sein, worauf die Todesstrafe steht. Denn das wollten sie ja, Jesus beseitigen, Jesus töten. Und sie haben gesucht, sie haben Zeugen gerufen, aber sie widersprachen sich, und letztlich kamen sie nicht zu dem Ergebnis, das sie wollten. Und dann fragt ja hier der Hohepriester, fragt: Bist du wirklich der Christus, bist du der Sohn Gottes? Und Jesus sagt es hier vor allem: Du sagst es, oder ja, ich bin es, du sagst es. Also Jesus sagt, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist, dass er nicht nur einfach Mensch ist. Und das war für die Juden damals Grund genug, das war für sie Gotteslästerung. Jetzt hatten sie den Beweis, dass Jesus Gott gelästert hat in ihren Augen und dass er des Todes schuldig ist. Wir hatten gesehen, das fand ich eigentlich auch interessant oder mutig von Petrus, von den anderen Jüngern lesen wir nichts, wir haben gelesen, dass sie geflohen sind, die Jünger, nachdem Jesus gefangen genommen wurde im Garten Gethsemane. Aber Petrus hat irgendwie noch den Mut gefunden und will einfach wissen, ja, wie geht das jetzt weiter? Was passiert mit Jesus? Und er schleicht sich in den Hof, in diesen Palast von dem Hohepriester Kaiphas, und da waren auch noch andere, sie saßen am Feuer, und schleicht sich da hinein und will einfach gucken, wie geht es weiter. Und dann geschieht das, was Jesus vorausgesagt hat: Petrus, du wirst mich 3-mal verleugnen. Ab Vers 69. Petrus aber saß draußen im Hof, da trat eine Magd zu ihm und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu: Ich kenne den Menschen nicht. Und nach einer kleinen Weile trat hinzu, die da standen, und sprachen zu Petrus: Wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Und er fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. So Petrus ist da in diesem Hof, und eine von diesen Frauen erkennt ihn und sagt, du bist doch auch einer von diesen, die zu Jesus gehören. Und Petrus verleugnet ihn und sagt, nee, ich kenne ihn nicht. Das muss sich hier um eine Verwechslung handeln. Ich kenne ihn nicht, du verwechselst mich mit jemandem. Und dann geht er weiter in die Torhalle und auch da verleugnet er Jesus und beim dritten Mal genauso. Ich fand das eigentlich interessant, dass bei Petrus nicht nach dem ersten Mal, wo er Jesus verleugnet hat, nicht sofort da irgendwie schon bewusst wurde, was mache ich da? Und da sehen wir einfach das, was Jesus gesagt hat, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich glaube nicht, oder ich denke ja nicht, dass Petrus das irgendwie wollte. Es war einfach so eine Situation, wo Jesus gefangen war und wo er vielleicht Angst hatte um sein eigenes Leben. Vielleicht würde er jetzt auch irgendwie, weil er ja auch zu Jesus gehörte, vielleicht würden die auch gefangen genommen werden, vielleicht würde er auch sterben müssen oder wie auch immer. Und hier hat er auf jeden Fall irgendwie Angst bekommen und er sagt, nee, ich gehöre nicht zu diesem Jesus, ich kenne ihn nicht. Und dreimal tut er das, verleugnet er Jesus, dann kräht er Hahn und dann auf einmal gehen ihm die Augen auf und er stellt fest, was er gemacht hat. Das, was Jesus vorausgesagt hat, das sieht auf einmal Petrus, dass er es genauso gemacht hat. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Hier sehen wir das in dieser Situation bei Petrus. Er geht hinaus und weint bitterlich. Einfach, ihm gehen die Augen auf und er sieht einfach, dass das, was Jesus gesagt hat, das ist wirklich so passiert. Ich habe gesagt, ich gehe mit dir in den Tod. Und hier war ich nicht mehr bereit, einfach zu Jesus zu stehen und sagen, ja, ich kenne ihn, wir waren mit ihm. Nein, ich kenne ihn nicht. Es muss sich hier um eine Verwechslung handeln. Ja, so, also wie gesagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ab Kapitel 27 lesen wir dann weiter. Am Morgen aber fassten alle Hohepriester und die Ältesten des Volkes den Beschluss über Jesus, ihn zu töten. Und sie banden ihn, führten ihn ab und überantworteten ihn dem Statthalter Pilatus. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den Hohepriestern und Ältesten zurück und sprach, ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht uns das an? Da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und erhängte sich. Aber die Hohepriester nahmen die Silberlinge und sprachen, es ist nicht recht, dass wir sie in den Gotteskasten legen, denn es ist Blutgeld. Sie beschlossen aber, den Töpferacker davon zu kaufen, zum Begräbnis für Fremde. Daher heißt dieser Acker Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, sie haben die 30 Silberlinge genommen, den Preis für den Verkauften, der geschätzt wurde bei den Israeliten. Und sie haben das Geld für den Töpferacker gegeben, wie mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stand vor dem Statthalter und der Statthalter fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Jesus aber sprach, du sagst es. Und als er vor den Hohepriestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm, hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, sodass sich der Statthalter sehr verwunderte. Also Pilatus, er war damals Statthalter von Judäa, er war verantwortlich für dieses Gebiet und er hatte das Sagen. Er war auch gleichzeitig Richter, derjenige, der ein Urteil fällen konnte. Und die Juden, die konnten und durften nicht einfach jemanden töten. Das war ihnen damals nicht erlaubt. Sie waren unter der römischen Herrschaft und sie durften nicht einfach jemanden töten. Und zum anderen ging es ja hier um religiöse Fragen. Es waren ja keine politischen Fragen, wo Jesus sich etwas zu Schulden kommen lassen hat. Wie wir dann lesen von Barabbas, der einen Aufruhr gemacht hat, etwas Politisches, sondern es war eine religiöse Frage. Aber sie brauchten noch einen Grund, damit Pilatus Jesus hinrichten konnte. Weil wenn es jetzt nur um religiöse Fragen gingen würde, dass er Gott gelästert hätte, dann müssten es die Juden unter sich entscheiden. Und so haben sie auch gesagt, oder Jesus hat auch gesagt, ich bin der König der Juden. Und das ist wiederum etwas Politisches. Also es ist eine politische Angelegenheit, denn wir können uns gut vorstellen, wenn die Römer damals geherrscht haben und bei jedem, oder damals gab es Gruppierungen, gab es Menschen, die versucht haben, diese römische Herrschaft irgendwie zu beseitigen. Die versucht haben, einen Aufstand zu machen, militärisch mit Gewalt irgendwie die Römer zu vertreiben, dass sie wieder ein freies Land werden sollten, weg von der römischen Besatzung. Und dieses galt es einfach auch für Pilatus schnell zu erkennen, wo kann eventuell ein Aufstand, ein Aufruhr entstehen. Und dieser Aufstand musste sofort bekämpft werden, damit es sich nicht irgendwie nicht groß wird, nicht kein Getümmel gibt, sondern dieses musste sofort im Keim erstickt werden. Und hier ist das eine politische Frage und Jesus oder Pilatus fragt, bist du der König der Juden? Das würde bedeuten, dass Jesus der König ist, vielleicht so ähnlich wie damals der König David, der eine große und starke Armee hinter sich hatte, der Völker oder viele Nationen oder Völker bezwungen hat, der wirklich militärisch stark war. Nicht, dass so etwas auch jetzt mit Jesus passiert, deswegen war es auch für Pilatus irgendwo wichtig. Es musste wirklich ein politischer Grund sein, damit Pilatus ihn hinrichten lassen konnte oder dass er ihn wirklich richten konnte oder ihm beschuldigen konnte. Aber Jesus, haben wir gelesen, er sagt, er ist der König der Juden, aber auf die anderen Sachen, die Pilatus fragte, hat er nur geschwiegen. Ab Vers 15 weiter. Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. So, hier sehen wir einfach auch, dass das Volk eine gewisse Macht hatte. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen diesen Verbrecher frei haben, dann hat Pilatus diesen Verbrecher freigegeben. Also das Volk hatte auch eine gewisse Macht gehabt in diesem Moment. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, welchen wollt ihr, wen soll ich euch losgeben, Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Aber die Hohepriester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da fing der Statthalter an und sprach zu ihnen, welchen wollt ihr, wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen, was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle, lasst ihn kreuzigen. Er aber sagte, was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr, lasst ihn kreuzigen. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig an seinem Blut, seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und sammelten die ganze Abteilung um ihn. Und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornkrone und setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen, sei gegrüßt, gegrüßt seist du, der Judenkönig, und spien ihn an und nahmen das Rohr und schlugen ihn damit auf seinen Haupt. Also wir merken irgendwie hier, dass Judas oder dass Pilatus irgendwie schnell bemerkt hat, dass Jesus nicht ein König der Juden ist, der irgendwie etwas Gewaltiges will, um einfach die Römer zu stürzen. Und er hat schnell gemerkt, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten oder die Ältesten des Volkes, dass sie Jesus verraten haben aus Neid, weil er ihnen ein Dorn im Auge war. Nicht, weil er etwas Böses getan hat, sondern weil sie einfach neidisch waren, weil sie eifersüchtig waren auf Jesus. Und Pilatus hat das gemerkt. Aber er konnte jetzt nicht einfach auch Jesus freisprechen, weil, wie wir gelesen haben, die Schriftgelehrten und die Ältesten haben das Volk angestachelt, haben es überredet und gesagt, die sollen Barabbas um Barabbas bitten, dass er freikommt. Und dass sie Jesus oder dass sie fordern, dass Jesus gekreuzigt werden würde. Irgendwie kann dieser Pilatus einem auch leid tun. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht auch schon mal in so einer Situation waren, wo wir etwas entscheiden mussten und dann wo irgendwie die Mehrheit dagegen ist und obwohl wir eigentlich wissen, dass wir vielleicht das Falsche oder die falsche Entscheidung ist, aber weil die Mehrheit das so will. Und irgendwie war das hier so bei Pilatus, obwohl er wusste, dass Jesus unschuldig ist. Und so aus den Worten heraus, was soll ich mit ihm machen? Und er ist doch unschuldig, da ist doch nichts Böses an ihm. Und wir sehen einfach, dass das Volk immer lauter wurde und es entstand ein Getümmel. Und das wollte Pilatus auf jeden Fall vermeiden, dass es irgendwie dann noch weitergeht bis an den Kaiser oder dass es bis nach Rom gerät, dass dort in Judäa, dass der Pilatus das nicht im Griff hat und immer wieder Aufstände und so. Das wollte er unbedingt vermeiden, dass es Probleme gibt und vielleicht auch seinen Posten kosten würde. Und so geht er letztendlich darauf ein, auf die Forderung des Volkes, dass sie Barabbas freilassen und Jesus gekreuzigt werden würde. Und dann nimmt er Jesus oder übergibt Jesus den Soldaten, sie ja, kleiden ihn wie einen König an, verspotten ihn, knien sich vor ihm nieder, schlagen ihn und machen sich lustig über Jesus. Ab Vers 31 weiter. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen mit dem Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken und Galle vermischt. Und als er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und der eine zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist. Und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohepriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König der Juden, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerrissen 2 Stücke, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren viele Frauen da, die von Ferne zusahen, die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Als die Soldaten sich lustig gemacht haben und dann einfach fertig waren damit, haben sie Jesus verspottet, haben ihn wieder das Ganze ausgezogen, diese königliche Kleidung, und haben ihm seine Kleidung angezogen und haben ihn wollten ihn dann zum Kreuz bringen nach Golgatha. Aber dadurch, dass Jesus schon so schwach war, dass Jesus von den ganzen Schlägen, von dem Spott, von den Misshandlungen so schwach war, konnte er sein Kreuz nicht selber tragen. Denn es war üblich, dass die, die gekreuzigt werden sollten, ihr Kreuz selber bis zu dem Ort tragen sollten. Jesus konnte es nicht mehr. So hat man dann diesen Simon aus Kyrene oder von Kyrene genommen und er hat für Jesus das Kreuz nach Golgatha getragen. Und so, wie es damals prophezeit wurde, in dem Psalm 22, Vers 19, dass sie gewürfelt haben um die Kleider von Jesus, sie haben das losgezogen oder gewürfelt, wer was von den Kleidern bekommen würde, so wie das damals in Psalm 22, 19 steht, prophezeit wurde, so taten sie es, die Soldaten haben gewürfelt, wer was von den Kleidern von Jesus für sich behalten darf und bekommt. Wir haben auch von den zwei Römern gelesen, die auch links und rechts von Jesus gekreuzigt wurden. Und die Menschen, die da vorbeigingen, wo Jesus gekreuzigt war, haben auch gelästert. Und diese Überschrift oder dieser Grund, warum Jesus gekreuzigt wurde, dies ist Jesus, der Judenkönig. Und die Hohepriester und die Schriftgelehrten und die Ältesten, sie hatten das erreicht, was sie wollten, dass Jesus umgebracht werden würde. Und genau das ist hier geschehen. Jesus hängt am Kreuz. Jesus lässt das alles mit sich tun. Wir hatten hier gelesen, und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis nach der jüdischen Zeitrechnung, die sechste Stunde, das war 12 Uhr mittags, bis zur neunten Stunde, das heißt bis 15 Uhr, kam eine Finsternis. Also die Menschen, die dort waren, vielleicht auch die Juden oder die Römer, hatten schon so einige Kreuzigungen durchgeführt, die Soldaten, aber hier bei dieser Kreuzigung geschah noch so viele andere Dinge, die sie sonst nie erlebt haben. Wo Jesus gekreuzigt wurde, entstand eine Finsternis. So wahrscheinlich stelle ich mir das vor, so wie plötzlich in der Nacht, in der Mittagssonne um 12 Uhr, wenn es am heißesten irgendwo ist, auf einmal so eine Finsternis für 3 Stunden lang. Und dann hatten wir weiter gelesen, und die Erde bebte, die Felsen zerrissen, die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Nun, was genau diese Bedeutung oder was genau das bedeutet mit diesen Auferstehung, dass die Gräber sich auftaten, weiß ich jetzt nicht. Aber wir sehen einfach, dass ein Erdbeben weiterhin entstand, dass Felsen richtig zerrissen. Also auch in der Natur merkte man plötzlich, dass hier etwas Besonderes, etwas Einzigartiges passiert ist. Und dieser Hauptmann, der Jesus bewacht hatte, als er das Ganze sah, sagte er, wahrlich, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Er ist König der Juden gewesen, er ist Gottes Sohn. Weil das, was da hier passiert ist, sowas haben wir noch nie erlebt. Das ist etwas Besonderes. Und dann die letzten zwei Abschnitte, ab Vers 57 bis 61. Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathäa, der hieß Josef und war auch ein Jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihn geben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber dort Maria von Magdala und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Interessant finde ich auch, dass nicht einer von den Jüngern irgendwie auf die Idee kommt und dann zu Pilatus geht und um den Leichnam Jesu bittet. Das ist ein anderer Jünger, der auch Jesus nachgefolgt ist. Der hat eigentlich ein Grab für sich fertig machen lassen, wenn er einmal sterben wird, dass er dort hineingelegt wird. Und irgendwie lag ihm das auf dem Herzen oder wie auch immer. Und er geht zu Pilatus hin, ist so einfach so mutig und frei, geht und bittet um den Leichnam von Jesus. Pilatus erlaubt es ihm und er balsamiert ihn ein, macht ihn fertig für das Begräbnis und legt ihn in sein eigenes Grab. Der letzte Abschnitt, Vers 62 bis 66. Am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgt, kamen die Hohepriester mit den Pharisäern zu Pilatus und sprachen, Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, ich will nach 3 Tagen auferstehen. Darum befiehl, dass man das Grab bewache bis zum 3. Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten. Und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Pilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Wache, geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Ja, auf einmal ist ihnen doch noch was eingefallen, das, was Jesus gesagt hat. Also sie kamen nicht nur, um Jesus vielleicht zu versuchen. Es ist doch etwas hängen geblieben, dass Jesus gesagt hat, dass er nach 3 Tagen auferstehen wird. Und jetzt waren sie sich auf einmal unsicher, nicht, dass auf einmal die Jünger ihn stehlen oder dass vielleicht Jesus wirklich am 3. Tag auferstehen wird. Und sie bitten Pilatus, um Wachen vor dieses Grab aufzustellen, und Pilatus erlaubt es. Und so sehen wir, dass dann dieses Grab von Pilatus oder dieses Grab von Jesus bewacht wurde. Und dann ab Kapitel 28 geht es dann mit der Auferstehung weiter. Wie gesagt, das ist dann ab Sonntag, dann feiern wir die Auferstehung. Und ich wünsche einfach euch vielleicht dadurch, dass wir zu diesem Text durchgegangen sind, dass wir einfach nochmal dieses so im Zusammenhang sehen, im Kontext, was Jesus da durchgemacht hat. Und in anderen Evangelien finden wir noch andere vielleicht Zusätze, die da noch waren, oder andere Begebenheiten oder noch zusätzliche Begebenheiten, die jetzt hier nicht erwähnt werden. Aber Jesus geht das Ganze durch, er weiß, was ihn erwartet. Für ihn war einfach auch ganz wichtig, er sagt es immer wieder voraus, damit die Schrift erfüllt wird. Dass das, was prophezeit wurde im Alten Testament durch die Propheten, genauso muss es erfüllt werden. Und genauso sehen wir, dass es genauso alles eingetroffen ist. Und ich wünsche einfach, dass es uns vielleicht einfach auch jetzt nochmal zur Dankbarkeit bewegt, dass uns dieser Text nochmal wichtig wird, dass das, was Jesus hier durchgemacht hat, wichtig für uns wird und dass wir einfach diesem Herrn Jesus danken können, dass er es nicht vielleicht für die Menschen nur damals getan hat, sondern dass er es für uns getan hat und für dich persönlich. Amen.